Armutszeugnis. Der Wirtschaftspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge von Armutszeugnis, dem Wirtschaftspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hallo Sabine.
Hallo Eva.
Wir nehmen uns in diesem Podcast zum Glück ja ab und zu ein bisschen die Freiheit, mit dem Format ein wenig zu experimentieren. Und das wollen wir dieses Mal machen, denn du, Sabine, hast ein sehr interessantes Interview geführt mit Nicole Meyer-Ahuja und zwar zum Thema Klassen bzw. Klassenpolitik. Nicole Meyer-Ahuja, sie ist Professorin für Soziologie von Arbeit, Unternehmen und Wirtschaft an der Georg-August-Universität in Göttingen und sie koordiniert übrigens auch in einem kleinen Team von weiteren Leuten den Gesprächskreis Klassen und Sozialstruktur bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und Sabine, dein Anlass für das Interview, das ist ein Buch, das Nicole Meyer-Ahuja im letzten Jahr im Herbst rausgebracht hat und das nennt sich Klassengesellschaft akut, warum Lohnarbeit spaltet und wie es anders gehen kann. Und bevor wir da jetzt einsteigen und das Interview hören, wollte ich von dir gerne nochmal wissen, was hat dich an dem Thema Klassen, gibt es Klassen noch und an dem Thema Klassenpolitik interessiert?
Also das Buch ist mir ehrlich gesagt in die Timeline gespült worden, irgendwo auf Social Media. Und ich bin aufmerksam darauf geworden, weil es eben genau nochmal das Thema Klasse thematisiert, aber vor allen Dingen, weil es das Thema Klasse unter dem Aspekt der Konkurrenz, und du weißt ja, dass Konkurrenz ein wichtiges Thema ist für mich und dass ich das immer ein bisschen unterbelichtet finde. Und deshalb dachte ich, ah wow, da hat sich jetzt eine Soziologin mal die genauen Spaltungslinien in der Lohnarbeit angeguckt und das hat mich einfach neugierig gemacht. Ja, und dann habe ich es gelesen und dachte ich, super Stoff für ein interessantes Interview.
Sehr schön. Und genau so ist es. Und jetzt hören wir deswegen erstmal rein in das Interview und wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Lehnt euch zurück und wir hören uns danach nochmal.
Nicole, über Klasse oder Arbeiterklasse zu reden, gilt vielen als überholt. Andere sagen, ja, wenn wir über Klasse reden, das kriegen wir ja oft mit, auch jetzt in der Diskussion innerhalb der Linken, wir müssen uns wieder auf die Klasse konzentrieren, wird oft damit assoziiert, so eine bestimmte Branche, zum Beispiel die Industriearbeiterklasse in der Autoindustrie. Mir scheint, dass es wenig Übereinstimmung gibt darüber, was Klasse überhaupt ist, ob sie noch aussagekräftig ist als Kategorie. Und du hast jetzt ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Klassengesellschaft akut, Untertitel Warum Lohnarbeit spaltet und wie es anders gehen kann. Und mit akut sagst du ja eigentlich schon, dass das Thema brandaktuell ist, Klasse ist nie verschwunden, sondern, so schreibst du, der Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit sei sogar das wichtigste Merkmal der modernen Klassengesellschaft. Vielleicht starten wir erstmal mit einer Begriffsklärung. Was ist Klasse?
Ja, also wenn ich über Klasse rede, dann rede ich tatsächlich über diesen tiefen Graben, der zwischen Kapital und Arbeit verläuft. Also zwischen denjenigen auf der einen Seite, die fremde Arbeitskraft einkaufen, um damit Produkte herzustellen, Dienstleistungen zu erbringen, Gewinne zu machen. Und zwischen denjenigen auf der anderen Seite, die ihre eigene Arbeitskraft verkaufen müssen, um damit ihre Existenz zu sichern. Die letztere Gruppe würde ich tatsächlich als die arbeitende Klasse bezeichnen, also als die Gruppe der Lohnabhängigen bzw. der abhängig Beschäftigten und so weiter. Den Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen und auch das spannungsreiche Verhältnis zwischen ihnen kann man gut sich anschauen, also irgendwann seit dem 19. Jahrhundert, als Kapitalismus so richtig an Schwung gewonnen hat. Und ich würde tatsächlich argumentieren, dass diese Spaltungslinie in der Gesellschaft uns bis heute begleitet. Also deswegen auch der Titel des Buches, für den ich auch oft kritisiert worden bin. Was ich vermeiden wollte, ist, dass Menschen aufs Cover gucken und sagen, ah, da steht Klassengesellschaft, das ist eine historische Schrift. Das ist es nämlich nicht. Mhm. Erstens, es geht um die Gegenwart. Es ist tatsächlich akut im Sinne von brandaktuell, wie du gesagt hast. Und zweitens, es ist auch akut in dem Sinne, dass es ein tatsächliches Problem ist. Also weil diese Klassenstrukturen nämlich einfach die Lebenschancen von Menschen beschränken.
Mhm. Du sagst auch, wir kommen da gleich nochmal drauf zu sprechen, wie jetzt in der breiten Öffentlichkeit über Klasse nochmal geredet wird. Aber du sagst auch, dass Klasse, ich zitiere mal, keine in sich abgeschlossene Gruppe ist, keine klar abgrenzbare Menschengruppe, sondern ein soziales Verhältnis, eben antagonistisch, wie du es gerade gesagt hast, da stehen sich Klassen als Interessensgegensätze gegenüber. Und das verändert sich ständig, deshalb benutzt du auch viel den Begriff Klassenformierung. Also du untersuchst, wie verändert sich Klasse, weshalb man Klasse auch nicht, wie das, wenn ich dich richtig verstehe, doch einige Soziologinnen und Soziologen machen, nicht festfrieren kann und dann in so Kästchen aufteilen kann. Zum Beispiel hast du zitiert als Beispiel, wie es nicht gehen sollte, das Klassenschema nach Oesch, wo auch, wenn ich dich da richtig verstanden habe, Unternehmerinnen als bei Klasse eingeordnet werden, was den Gegensatz, den du ja stark machst, verschleiert, richtig?
Man kann sehr unterschiedlich über Klasse reden. Also worauf du dich jetzt beziehst, ist Klasse als eine Kategorie in der Sozialstrukturanalyse. Da wird Klasse benutzt als ein Sortiersystem im Grunde. Also man zeichnet Kästchen, man sortiert unterschiedliche Menschen, die auf unterschiedliche Weise ihren Lebensunterhalt sichern, in diese Kästchen ein. Das macht man möglichst differenziert, um ein möglichst genaues Bild zu bekommen. Und dann hat man so eine schockgefrostete Version von sozialen Verhältnissen. Also bei dem Daniel Oesch zum Beispiel hat man da eine Ausdifferenzierung zwischen Industriearbeiterinnen auf unterschiedlichen Qualifikationsebenen auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine Ausdifferenzierung zwischen verschiedenen Arbeitslogiken, also einer eher personenbezogenen, einer eher technischen Logik und so weiter. Und ganz oben rechts in diesem Schema stehen dann tatsächlich auch Unternehmer und Unternehmerinnen. Was dabei, wenn man diese sozialstrukturelle Brille aufzieht, total verloren geht, ist eben gerade Klasse als soziales Verhältnis. Also die Tatsache, dass Unternehmer, Unternehmerinnen auf der einen Seite und diese sehr ausdifferenziert dargestellten Lohnabhängigen, abhängig Beschäftigten auf der anderen Seite, dass die nicht friedlich nebeneinander stehen, sondern dass die was miteinander zu tun haben. Mhm. Die Frage, wie die Arbeitskraft genutzt wird, hängt direkt davon ab, wie Unternehmen auf diese Arbeitskraft zugreifen, wie die Arbeit organisieren, wie sie kontrollieren und so weiter. Aber auch damit, wie Beschäftigte mit diesen Zugriffen umgehen, ob sie in der Lage sind, dort ihre eigenen Interessen durchzusetzen, gegen Übergriffe Widerstand zu leisten und so weiter und so fort. Also sprich, da geht's um ja sehr spannungsgeladene soziale Beziehungen. Man tut aber so, als hätte man Kästchen, wo man also wie die Naturforscher des 19. Jahrhunderts, also Menschen wie so Schmetterlinge irgendwie einpinnen kann und dann ein Bild der Gesellschaft kriegt. Dazu kommt halt noch, dass sich Kapitalismus als ein extrem dynamisches System auch einfach sehr schnell verändert. Was heißt, dass eben auch die Verhältnisse zwischen Klassen, innerhalb der Klassen permanent in Bewegung sind.
Mhm. Ich hatte in der Vorbereitung auf dieses Gespräch mit dir auch ein bisschen geguckt, wo du überall schon aufgetreten bist. Und dein Buch wird ja sehr breit rezipiert. Du bist auch im Öffentlich-Rechtlichen schon öfter gewesen und mir ist aufgefallen, dass es in den sogenannten Mainstream-Medien, um es mal so zu sagen, eher von den Moderatorinnen und Moderatoren so ein bisschen so ein Erstaunen gegenüber dieser Thematik und wie du sie behandelst gibt. Also so nach dem Motto, wie die Klasse gibt's und die ist vor allen Dingen größer geworden. Darauf kommen wir noch zu sprechen, dass das ja so eine ganz interessante These ist von dir. Während wiederum Linke mitunter dich in einem Podcast, habe ich das einmal gehört, etwas erstaunt fragen können, wieso du so einen orthodoxen Zugang hast an das Thema Klasse, weil du eben da sehr stark an Marx orientiert ist bei deiner Bestimmung, was Klasse ist. Und jetzt frage ich dich einfach auch mal, wieso glaubst du, dass Marx noch aktuell ist, wo er doch im 19. Jahrhundert, das ist jetzt ein bisschen Wohlfall, weil ich selber mich viel auf Marx beziehe, aber weil ich das auch immer gefragt werde, frage ich dich jetzt auch mal, wieso lehnst du dich noch an Marx an als einem Autor des 19. Jahrhunderts?
Naja, Marx hat damals im 19. Jahrhundert ja sehr intensiv beobachtet, wie Kapitalismus überhaupt erst entstanden ist. Also wie sich diese Klassen Kapital und Arbeit herausgebildet haben und wie die auch zunehmend an Bedeutung gewonnen haben. Dementsprechend gibt's eine ganze Reihe von Analysen, die Marx vorgelegt hat, darüber, in welchem Verhältnis diese beiden Seiten stehen, wie sich das Verhältnis auch verändert, die uns bis heute interessieren können. Tatsächlich war es ja auch so, dass dann im Laufe des 19., frühen 20. Jahrhunderts die Analyse von Marx, was Kapitalismus ist, welche Rolle Klassen spielen und so weiter, eine ganz zentrale Rolle gespielt hat für politische, gewerkschaftliche Organisierung von Arbeitenden auf der einen Seite aber auch für die Selbstwahrnehmung von Beschäftigten selber, die sich dort eben verortet haben und sich auf der Grundlage dann eben auch organisiert haben. Da gibt es dann aber einen Knick. Und dieser Knick kommt irgendwann im frühen 20. Jahrhundert. Also viele würden sagen, ja, das ist die Nachkriegszeit im Grunde genommen, wo ein Soziologe wie Chelsky sich irgendwie hinstellt und sagt, Klassen waren gestern, spielen keine Rolle mehr. Wir leben jetzt in der nivellierten Mittelstandsgesellschaft, wo Wirtschaftswachstum, Vollbeschäftigung dazu führt, dass es für alle, egal wo sie starten, doch irgendwie nach oben geht. Und auch viele Menschen, die damals gelebt haben, hätten dieses Bild geteilt. Also in Umfragen haben sich damals wirklich, also von der Reinigungskraft bis zu Chefarzt und Topmanager und so, haben sich Leute in Mittelstand verortet. Das Ergebnis ist dann diese Darstellung von dieser sehr prallen Zwiebel, wo es kaum was unten und kaum was oben gibt. Und hätten also auch für sich selber gesagt, ich bin jetzt Teil dieses dicken Bauchs. Ich habe mit Klassengesellschaft eigentlich nichts mehr zu tun. Mhm. Problem an der Geschichte ist, dass das schon damals ein sehr unrealistisches Bild war. Weil, also es kann schon sein, und das lässt sich ja auch nachweisen für die Zeit, dass Löhne gestiegen sind, dass man mehr konsumieren konnte, dass die Kinder länger auf die Schule oder sogar an die Uni konnten und so weiter in der arbeitenden Klasse. Aber an den grundlegenden Eigentumsverhältnissen zum Beispiel hat das nichts geändert. Also es wurde auch nach dem Zweiten Weltkrieg, auch nach der NS-Herrschaft, wurden alle Überlegungen, alle Forderungen, zum Beispiel Produktionsmittel, also Fabriken, Maschinen und so weiter, aus dem privaten Besitz rauszulösen, zumindest in den wichtigsten Bereichen, die wurden eigentlich alle kassiert. Da ist sehr, sehr wenig passiert in der Hinsicht. Das heißt, die Klassengegensätze haben weitergewirkt, sind aber über Jahrzehnte eigentlich überhaupt nicht diskutiert worden.
Und einen der Gründe, warum das nicht diskutiert wurde, ist auch, so habe ich das bei dir gelesen, da zitierst du selber einen Zeithistoriker, Lutz Raphael, der sagt, dass es auch die Konventionen der politischen Sprache in der Bundesrepublik war, die es bewusst vermieden hätten, wenn ich das richtig wiedergebe, die Existenz von Klassengegensätzen und sozialer Ungleichheit durch entsprechende Kategorisierung zu betonen. Also man hat das auch ausgeblendet und wenn ich es richtig verstehe, sogar bewusst. Das ist auch alles bezogen auf die Nachkriegszeit. Er begründet es damit, dass das immer noch im Geiste dieser Zementierung einer ethnischen Homogenität des Staatsvolkes der NS-Zeit, dass das daran gelegen hat, ne, dass man sozusagen in der NS-Zeit ja die deutsche Volksgemeinschaft beschworen hat und in dem Beschwören der deutschen Volksgemeinschaft diese Einheitlichkeit zementiert wurde. Und was mich mal interessieren würde, wie siehst du das? Ich habe das Gefühl, das ist heute eigentlich immer noch so. Jetzt, wenn ich mir mal dieses Sprechen von dem gesellschaftlichen Zusammenhalt, an den ja immer appelliert wird, vor Augen führe oder dass wir für die internationale Wettbewerbsfähigkeit den Gürtel enger schnallen müssen, da erkenne ich das eigentlich wieder. Oder würdest du das teilen?
Ich glaube schon, dass wir es hier mit einem langen Schatten von also nationalsozialistischer Volksgemeinschaftsideologie zu tun haben, ja. Also damals ging das ja los, dass man argumentiert hat, die Klassenunterschiede sind gar nicht das Entscheidende. Also entscheidend ist eigentlich, ob man zu dieser Volksgemeinschaft dazugehört oder nicht. Also deswegen ist man ja dann im Nationalsozialismus auch davon ausgegangen, dass es kein Problem ist oder richtig ist, Gewerkschaften zu zerschlagen, dann keine Betriebsräte irgendwie in dem Sinne irgendwie zu haben, wie man das in der Weimarer Zeit ja überhaupt erst eingerichtet hatte und so weiter. Und im Grunde genommen so diese Vorstellung, es gibt eigentlich keine Interessengegensätze zwischen Kapital und Arbeit, die man nicht durch andere Formen der Zusammengehörigkeit irgendwie ersetzen könnte. Die ist damals etabliert worden und natürlich mit einem extrem hohen Blutzoll und extremer Gewalt, muss man schon sagen. Nach dem Zweiten Weltkrieg in der alten Bundesrepublik wirkt es dann weiter unter Bedingungen von Systemkonkurrenz. Also die Bundesrepublik hat ja wirklich großen Wert drauf gelegt, zu argumentieren, dass sie und nicht etwa die DDR nebenan die eigentliche klassenlose Gesellschaft wäre. Also die, wo die Frage, ob man jetzt auf der einen oder der anderen Seite steht, für materiellen Wohlstand, berufliches Fortkommen und so weiter, angeblich überhaupt keine Rolle mehr spielen würde. Und ich würde dir vollkommen recht geben, Sabine, dass wir heute in diesen Diskussionen über gesellschaftlichen Zusammenhalt genau diese Argumentationstradition wiederfinden. Mhm. Also permanent so das große Wir berufen, was doch sich jetzt mal zusammenreißen könnte und mal zusammenrücken könnte. Und das also gerade von Leuten, wie zum Beispiel dem Bundeskanzler Friedrich Merz in seiner Neujahrsansprache vor kurzem, gerade von Leuten, die mit ihrer Politik alles tun, um dafür zu sorgen, dass also ganz im Gegenteil zu gesellschaftlichem Zusammenhalt sowas wie Druck und Konkurrenz und Ellenbogeneinsatz und so weiter immer mehr an Bedeutung gewinnt.
Mhm, mhm. Du hast, um nochmal ganz kurz auf Marx zurückzukommen, in deinem Buch, wie ich finde, eigentlich sehr schön umgesetzt, was er so an Methode oder an theoretischem Instrumentarium vorgegeben hat. Nämlich, er macht ja den Unterschied zwischen, ich untersuche die allgemeinen Bewegungsgesetze und die konkrete Empirie muss jeweils neu untersucht werden, weil, wie du ja auch sagst, Kapitalismus dynamisch ist und es sich natürlich in Ort und Zeit sehr unterschiedlich zeigen kann. Und wenn ich habe eigentlich dein Buch genauso gelesen. Du erklärst erstmal diese allgemeinen Bewegungsgesetze, also allgemein, was ist Klasse, um dann in die konkrete Empirie zu gehen und zu gucken, so wie hat sich das jetzt gerade verändert, ne? Und genau das möchte ich jetzt auch gerne mit dir machen, nämlich jetzt in diese Konkretion zu gehen und wollte aber vorher nochmal zu dieser Begriffsklärung, da hatte ich noch so ein bisschen Verständnisfragen. Du schreibst in deinem Buchtitel von der Lohnarbeit, die spaltet, und auf dem Klappentext hin ist dann von der Lohnabhängigkeit die Spalte, die Rede. Ne? Und mir war jetzt nicht so klar, Lohnabhängige und Lohnarbeitende, also ich denke immer, die Lohnarbeitenden sind eine Untergruppe der Lohnabhängigen, oder? Wie würdest du das Verhältnis dazu sehen?
Bei mir ist es eigentlich derselbe Begriff.
Okay.
Also im Grunde genommen gehe ich davon aus, dass der Hauptunterschied tatsächlich verläuft zwischen denjenigen, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen und denjenigen, die sie einkaufen. Wenn wir jetzt schauen, wer sind diejenigen, die Arbeitskraft verkaufen müssen, dann sind es zum einen sind es Leute, die konkret abhängig beschäftigt sind. Ja, also darauf bezieht sich auch diese Angabe, dass die man in dem Buch findet, dass im letzten Jahr aktuell 92% der Erwerbstätigen abhängig beschäftigt waren. Ja, also es sind diejenigen, die einen Arbeitsvertrag unterschrieben haben und auf der Grundlage ihre Arbeitskraft gegen Lohn oder Gehalt tauschen.
Also da ist nicht der Projektmanager dabei, der nur Werkverträge oder so entgegennimmt und keine Festanstellung hat.
Bei den 92% ist er nicht dabei. Ich würde aber argumentieren, der gehört eigentlich dazu. Mhm. Weil er von seiner Arbeitslogik her, oder sie, muss man sagen, von der Arbeitslogik her sehr nah an abhängiger Beschäftigung sind. Also oft zum Beispiel nur einen Kunden hat oder auf Anweisungen arbeiten muss. Ne? Das ist bei vielen Alleinselbstständigen der Fall, wo man sagen müsste, okay, die müssten zu den 92% eigentlich noch dazugezählt werden. Und dann gibt es natürlich auch diejenigen, die zu dieser Klasse gehören, zur arbeitenden Klasse gehören und die konkret momentan nicht abhängig beschäftigt sind. Also das sind zum einen Kinder, also die abhängig beschäftigte Eltern haben. Das sind zum anderen ältere Menschen, die aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind, aber deswegen natürlich nicht aufhören, Teil der arbeitenden Klasse zu sein. Das sind in historischen Phasen unterschiedlich viele Frauen, die für bestimmte Teile ihres Lebens auf Erwerbsarbeit verzichten, um sich zum Beispiel um Kinder oder um Alte zu kümmern und in der Zeit eben nicht abhängig beschäftigt sind, sondern zum Beispiel Hausfrauen und Mütter und so weiter darstellen. Also all diese Gruppen gehören nach meiner Definition zur arbeitenden Klasse, weil sie auf der einen Seite dieses tiefen Grabens stehen.
Okay, jetzt verstehe ich. Aber dann ist die von der Anzahl her wesentlich größer als diese 92%, oder?
Ja, die ist größer als die 92%. Aber allein schon die 92% finde ich eine absolut bemerkenswerte Zahl. Mhm. Wenn wir mal drüber nachdenken. Also wie eigentlich über arbeitende Klasse geredet worden ist. Ne? Da haben wir so eine Trichterbewegung, die ich wirklich hochinteressant finde. Schauen wir uns frühes 19. Jahrhundert an oder auch die Zeit, in der Marx dann schreibt. Ne? Wenn dort von der arbeitenden Klasse die Rede ist, dann sind es all diejenigen, die zunehmend in die kapitalistische Logik einbezogen werden. Also das sind schon Lohnabhängige, also die in Fabriken ihre Arbeitskraft gegen Lohn verkaufen. Das sind aber auch ganz viele andere, also zum Beispiel Heimarbeiterinnen, die in der Landwirtschaft arbeiten, nebenbei weben und zunehmend diese Sachen, die sie da herstellen, an Verleger zum Beispiel abgeben und damit in diese kapitalistischen Geldkreisläufe einbezogen werden, was sie vorher nicht waren. Also arbeitende Klasse, eine unglaublich bunte Gruppe. Also da gehören auch die Dienstmädchen mit dazu und so weiter, die dann noch nach feudalen Regeln arbeiten, aber zunehmend in diese Logik von Lohnarbeit irgendwie reinrutschen. Dann haben wir eine Engführung in unserer Wahrnehmung vor allen Dingen, nämlich in dem Maße, wie klassische Lohnarbeit, wie man heutzutage sagen würde, also in der Zeit die großen Belegschaften von Industriebetrieben und so weiter, wirklich an Bedeutung gewinnen, auch die Wahrnehmung der arbeitenden Klasse prägen. Man irgendwie sagt, okay, die Arbeiterklasse heißt es dann plötzlich, ne? Nicht mehr die Arbeitende, sondern die Arbeiterklasse. Das sind vor allen Dingen Männer mit dauerhaften Beschäftigungsverhältnissen, die Gewerkschaften und Arbeiterparteien und so weiter gründen. So, also eine ziemliche Engführung. Und wenn wir jetzt über diese 92% reden, dann sind da erstens sehr viel mehr Leute drin als zu Zeiten der klassischen Arbeiterklasse, weil Lohnarbeit sich massiv ausgeweitet hat. Also sehr viel weniger Menschen sind selbstständig. Die ganzen kleinen landwirtschaftlichen Betriebe, die ganzen Handwerksbetriebe, die Tante-Emma-Läden und so weiter sind weitgehend verschwunden. An die Stelle ist lohnabhängige Beschäftigung getreten. Und die Gruppe, über die wir jetzt reden, wenn wir heute über arbeitende Klasse reden, ist eigentlich wieder fast genauso bunt, wie sie das zu Beginn des Kapitalismus war. Und das ist eigentlich das Interessante an der Geschichte, ne? Wir haben da alles Mögliche drin. Es sind eben nicht nur die Arbeiter und Arbeiterinnen in der Industrie, das sind die vielen Beschäftigten in verschiedenen Dienstleistungsbranchen und so weiter. Das sind, wie du sagst, Leute, die gar nicht mehr offiziellen Arbeitsvertrag haben, sondern vielleicht allein selbstständig sind, als Grafik-Webdesignerin und so weiter. Und natürlich sind es Menschen, die extrem unterschiedliche Tätigkeiten haben, mehr oder weniger Geld verdienen und so weiter und so fort. Aber weil sie abhängig davon sind, ihre Arbeitskraft gegen Geld zu tauschen, sind sie doch Teil dieser arbeitenden Klasse.
Also 92% gehören jetzt zu dieser arbeitenden Klasse. Sie sind lohnabhängig beschäftigt. Und wer gehört zum Rest?
Naja, wie gesagt, eigentlich sind die 92% noch tief gegriffen, ne?
Okay.
Also wir haben auch so einen dazwischen, die wir mit dazu nehmen müssten, im Grunde genommen. Der Rest sind diejenigen, die ihre Arbeitskraft nicht verkaufen müssen. Das sind zum einen tatsächlich Unternehmer, Unternehmerinnen. Das sind zum anderen auch diejenigen, die diesen Hintergrund haben, die so viel Vermögen haben, dass sie ihre Arbeitskraft nicht verkaufen müssen, die aber sozusagen auf der anderen Seite der Scheidelinie stehen.
Und was sagt jetzt dir als Soziologin diese Zahl? Also was ist das, was dich daran besonders interessiert und was drückt es aus?
Vor allen Dingen interessiert mich daran, dass darin die Verallgemeinerung von Lohnarbeit zum Ausdruck kommt. Also die Tatsache, dass es inzwischen, also jetzt zu Beginn des 21. Jahrhunderts, für die absolut überwiegende Mehrheit der Menschen in einem Land wie Deutschland zum Beispiel normal geworden ist, ihre Arbeitskraft zu verkaufen und dementsprechend unter bestimmten Bedingungen ihren Lebensunterhalt zu sichern. Und das ist ein wichtiges Argument in dem Buch. Also wir haben auf der einen Seite haben wir eine wirklich sehr, sehr, sehr große Gruppe, die strukturell gemeinsame Erfahrungen macht, weil sie lohnabhängig ist. Eine von diesen Erfahrungen ist etwa der Druck, Arbeitskraft immer wieder verkaufen zu müssen und möglichst durchgehend verkaufen zu müssen, weil Arbeitslosigkeit eine Existenzgefährdung ist. Also der Druck ist unterschiedlich groß, ne? Also wenn ich in einem gefragten Mangelberuf unterwegs bin, meinetwegen in der IT-Branche oder in der Pflege im Moment, dann kann ich relativ sicher sein, wenn ich einen Job verliere, dass auch schnell ein anderer wiederkommt. Das stellt sich anders dar, wenn ich im Supermarkt an der Kasse sitze oder in einem Logistikzentrum arbeite, ne? Aber auf jeden Fall haben alle Lohnabhängigen gemeinsam, dass sie ziemlich genau ausrechnen können, wie lang ihr Geld eigentlich reicht, wenn kein nächster Job kommt, im Fall von Arbeitslosigkeit, ne? Das ist eine gemeinsame Erfahrung. Es gibt auch die gemeinsame Erfahrung, dass man arbeitet, dass man Leistung bringt, dass man davon aber nicht selber reicher wird, sondern vor allen Dingen diejenigen, die für meine Arbeitskraft bezahlen. Also bei Tesla zum Beispiel ist das besonders offenkundig, ne? Also wir reden alle über schlechte Löhne, Arbeitsbedingungen. Elon Musk wird immer reicher auf der anderen Seite. Das hat was mit Ausbeutung zu tun.
Mhm.
Und eine gemeinsame Erfahrung von Lohnabhängigen ist eben auch, dass man fremdbestimmt arbeitet. Also in einem Betrieb, wo man nur weil die Beschäftigten dort in der Mehrheit sind gegenüber dem Management, es nicht heißt, dass die irgendwas zu bestimmen hätten. Also da wird nicht abgestimmt, sondern da entscheidet halt im Wesentlichen die Unternehmensleitung, was passiert. Es ist also Arbeit in einem per Definition nicht demokratisch organisierten Raum. Und das ist sozusagen die eine Seite. Also die enorme Zunahme von Lohnarbeit heißt, dass sich so Erfahrungsräume verbreitert haben auf Gruppen, die vorher in diesem Erfahrungsraum eigentlich nicht anzutreffen gewesen wären. Also zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg hätte das für sehr viele Frauen gegolten. Mhm. Die waren zu Hause, die waren nicht in Lohnarbeit. Und auf der anderen Seite heißt der Umstand, dass wir eine derartig große arbeitende Klasse haben, dass wir noch sehr viel weniger als früher behaupten können, auch nur, ne, dass das eine einheitliche Gruppe wäre oder dass die auf jeden Fall gemeinsame Interessen vertreten und sich auf eine gemeinsame Politik einigen könnten. Das passiert gerade nicht, weil da kommt jetzt ein grundlegendes Problem von Kapitalismus zum Zuge, dass Kapitalismus nämlich ein System ist, was auf Konkurrenz und auf Unterschiedlichkeit beruht. Und das merken wir in der arbeitenden Klasse halt extrem. Mhm. Und die Menschen konkurrieren natürlich die ganze Zeit miteinander.
Genau, da wollte ich jetzt gerade nochmal drauf vertiefend eingehen, weil du hast ja nicht nur diese, jetzt verstehe ich das auch mit dieser Zahl 92% auf dieses Phänomen verwiesen, warum Klassengesellschaft akut, dass die eben gewachsen ist, die Klasse. Was ja eigentlich auf den ersten Blick bedeuten könnte, Mensch, dann sind wir jetzt einheitlicher in unseren Interessen. Das könnte ja eine gute Voraussetzung sein für ein Klassenbewusstsein und für eine verbindende Klassenpolitik. Aber bei dir kann man dann wunderbar nachlesen, das ist nicht unbedingt garantiert oder auch nicht gesagt. Und du hast dir diese Spaltungslinien, du nennst ja auch im Untertitel, warum Lohnarbeit spaltet und wie es anders gehen kann. Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Und du hast dir angeguckt, sehr viele verschiedene Studien. Du hast in selber ja auch geforscht, du hast dir Unternehmen angeguckt von verschiedenen Branchen, also angefangen von Großindustrie, zum Beispiel Auto, bis hin zu Pflege, Einzelhandel, Reinigungs- und Sicherheitsdienstleistungen und dann hast du dir dort mehr oder weniger Klassenformierung und Spaltungslinien konkret näher angeguckt, was ich ja total spannend fand und darüber hinaus hast du auch noch solche Phänomene wie Outsourcing, Leiharbeit, Prekarisierung angeguckt und wie sich dadurch das moderne Klassenverhältnis ständig verändert, wie sich's formiert. Und du hast, und das fand ich auch nochmal super spannend, geguckt, wie diese Spaltungslinien durch Merkmale wie Geschlecht und Migration verarbeitet werden oder wie die dadurch entstehen. Und beschreibst, finde ich, sehr gut illustriert, dass der Interessensgegensatz zwischen Kapital und Arbeit entlang der Trennlinien Geschlecht, Herkunft und Migrationsstatus verläuft. Und da wollte ich dich jetzt erstmal ganz kurz zur Klärung fragen. Du sagst einerseits, dass Geschlechterverhältnisse, also Geschlechterungleichheit und, also Patriarchat, sage ich jetzt mal, und Rassismus älter ist als Kapitalismus. Ja, das ist jetzt nicht mit dem Kapitalismus entstanden, sondern das sind zwei Herrschaftsverhältnisse, würde ich jetzt mal sagen, die es schon vorher gab, die sich aber mit Kapitalismus spezifisch verbunden haben. Und da wollte ich fragen, zum einen, welchen Zeithorizont hast du da genau im Sinn? Also wie viel älter oder wo fing das an ungefähr? Wo hat sich das dann so verbunden? Das ist wahrscheinlich schwer zu beantworten. Und zum anderen wollte ich noch mal als kleinen Zwischenkommentar dazu sagen, dass ich das deshalb so gut finde, weil oftmals werden diese Themen Geschlechterverhältnisse, Migration und Klasse so auseinanderdividiert, ne? Und dadurch, wie du den Blick drauf wirfst, geht das gar nicht. Also man kann gar nicht sagen, der Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit ist der Hauptwiderspruch und hier Geschlechterverhältnisse und Migration sind Nebenwidersprüche, sondern du zeigst, dass sich's gerade miteinander idealerweise fürs Kapital verweben lässt oder verstrickt wird. Und das wollte ich einfach nur mal sagen, dass man da wunderbar genau das, wie verbindende Klassenpolitik sein sollte, sieht. Genau, und jetzt wollte ich dich erstmal zu dem Zeithorizont fragen und wann das eigentlich angefangen hat mit der Trennung, mit diesen Trennungslinien durch diese Merkmale. Vielleicht erstmal beim Geschlecht, vielleicht erstmal bei der Geschlechtertrennung.
Naja, also dass Patriarchat eine unglaublich alte Einrichtung ist, da besteht, glaube ich, ziemliche Einigkeit, ne? Also das ist nun wirklich nichts, was im 19. Jahrhundert anfängt durch Kapitalismus, sondern das finden wir, weiß ich nicht, in biblischen Zeiten, ja? Also kannst du also wirklich sehr, sehr weit zurückgehen, was sich ja auch niederschlägt in der feministischen Losung 2000 Jahre Patriarchat sind genug, ohne zu wollen. Aber Kapitalismus ist nicht so alt.
Ja.
Also wirklich ein sehr altes Phänomen von sozialer Ungleichheit, ne? Zwischen den Geschlechtern, was sich aber dann in dem Moment, wo Kapitalismus sich ausdehnt, auf eine neue Art darstellt, im Grunde genommen. Also die Tatsache, dass plötzlich immer mehr Menschen lohnabhängig werden, also vom Verkauf ihrer eigenen Arbeitskraft abhängig sind, heißt dann eben auch, dass Menschen unterschiedlichen Geschlechts mit unterschiedlichen Voraussetzungen in dieses Kapital-Arbeit-Verhältnis eintreten. Und Frauen, das kann man wirklich sehr gut nachvollziehen, von Anfang an eigentlich in einer schwierigeren Situation sind, wenn es um die Durchsetzung ihrer Interessen gegenüber einem Unternehmen geht. Also Frauen sind eine der ersten Gruppen, die gerne als die besonders schlecht bezahlten Arbeitskräfte eingesetzt werden für besonders unattraktive Tätigkeiten und so weiter. Wo, weil Frauen Tätigkeiten ausüben, argumentiert wird, es müssen einfache Tätigkeiten sein, die müssen wir nicht besonders bezahlen. Was die dort machen müssen, das können die eigentlich sowieso qua Geschlecht, ne? Also sich um Kranke kümmern
aus
oder Kinder.
Liebe.
Genau, weil sie Frauen sind.
Ja.
Ne? Das ist die Begründung. Also sprich, wir haben eine Spaltungslinie innerhalb der arbeitenden Klasse, die von Unternehmen genutzt wird. Also Frauen sind, Stichwort Patriarchat, auch im 19. Jahrhundert hauptzuständig dafür, sich um Reproduktionsarbeit zu kümmern, also Kinderbetreuung, Altenpflege und so weiter, Haushaltsführung. Das nutzen Unternehmen, also weil aus diesen Gründen Frauen weniger in der Lage sind, gute Arbeitsbedingungen, bessere Löhne durchzusetzen. Die haben einfach schlechtere Verhandlungsbedingungen. Und gleichzeitig treiben Unternehmen diese Unterschiede zwischen den Geschlechtern aber auch auf die Spitze.
Mhm.
Indem sie zum Beispiel auf weibliche Arbeitskraft zugreifen, auf eine bestimmte Art, die bei männlicher nicht möglich wäre, wenn wir mal bei dieser Polarisierung bleiben, und dadurch die Unterschiede zwischen Geschlechtern immer weiter vertiefen. Also wenn zum Beispiel jetzt Frauen mit den schlechten Arbeitsbedingungen und geringen Löhnen in den Betrieb kommen, dann heißt es nicht nur, dass das Unternehmen dort besonders gut Profite machen kann. Es heißt auch, dass die männlichen Teile der Belegschaft unter Druck kommen. Also weil die dann plötzlich gefragt werden, warum arbeitet ihr nicht auch billiger, wenn der weibliche Belegschaftsteil das doch jetzt eben tut? Was wiederum dazu führt, dass wir immer wieder diese unrühmlichen Beispiele finden von Gewerkschaften, die gegen weibliche Schmutzkonkurrenz in Anführungsstrichen versuchen, die Reihen zu schließen und dafür zu sorgen, dass Frauen auf bestimmten Arbeitsplätzen nicht eingestellt werden dürfen und so weiter und so fort.
Hast du jetzt gerade das Wort Schmutzkonkurrenz? Was gibt's dieses Wort? Wie erzähl mal?
Also die Rede von der Schmutzkonkurrenz und von der Billigkonkurrenz, die wird vor allen Dingen in Bezug auf Frauen, aber auch in Bezug auf migrantische Beschäftigte gerne benutzt in der Zeit. Also in diesen sehr problematischen gewerkschaftlichen Organisierungen, wo man quasi eine Gruppe von Beschäftigten, nämlich in dem Fall oft Männer, qualifiziert mit dauerhafteren Beschäftigungsverhältnissen, bewusst in Opposition setzt zu, heute würde man sagen, Randbelegschaften, ne? Von denen immer die Annahme ist, die arbeiten für billigere Löhne, die bringen nicht so gute Qualität, die lassen sich überhaupt nicht organisieren, Klammer auf, man hat es dann vielleicht auch nicht gerade versucht, ne?
Mhm.
Und das wird immer sozusagen als die problematischen Teile der arbeitenden Klasse diskutiert, die Druck auf die Löhne und Arbeitsbedingungen der besser organisierten Teile ausüben. Und das ist ja auch so. Der Druck ist objektiv. Und der entsteht aus diesen alten Formen von sozialer Ungleichheit, dass Frauen und migrantische Beschäftigte wirklich sehr viel schlechtere Bedingungen haben, für sich gute, zum Beispiel Löhne durchzusetzen und daraus das Unternehmen aus dieser Unterschiedlichkeit eben auch Profit schlagen, indem sie die Beschäftigtengruppen gegeneinander bewusst in Stellung bringen.
Mhm. Jetzt haben wir von den erwerbstätigen Frauen gesprochen. Lassen Sie mal kurz zurückgehen zu dem, was die unbezahlte, auch gerne weiblichen Personen zugeschriebene, qua Liebe zugeschriebene Tätigkeiten ist. Ne? Also Care-Arbeit verstanden als Aufwachsen, Erziehung von Kindern, Kochen, Einkaufen gehen, alles organisieren, was da irgendwie damit der Haushalt läuft, unbezahlt. Ne? Diesen Teil meine ich jetzt. Ne? Da beschreibst du, dass das ganz auch angelehnt an die Marx'sche Analyse die Reproduktion der wahren Arbeitskraft dient. Also dass die arbeitende Person aus dem Haus Haushalt wieder am nächsten Tag arbeiten gehen kann. Dazu muss sie ja irgendwie bekocht werden, essen, muss frische Kleidung haben können, braucht ein Dach über dem Kopf, was jemand aufrechterhalten muss und so weiter und so fort. Und das ist ja die Trennlinie, die immer gemacht wird zwischen Care-Arbeit und Nicht-Care-Arbeit. Ne? also die Reproduktion der Arbeitskraft. Und ich frage mich immer, wo eigentlich diese Trennlinie herkommt. Weil wenn ich jetzt angucke, dass wir Dinge essen müssen, um uns zu reproduzieren, aber auch der Landwirt, der Bauer oder die Bäuerin, die Kartoffeln pflanzt, sorgt ja eigentlich in gewisser Weise für die Reproduktion der Arbeitskraft. Ne? Es ist ja nicht nur das Wickeln von Babys oder das Kochen zu Hause, sondern es ist ja alles eigentlich, wenn du so willst, Reproduktion der Gesellschaft. Ja, also diese Trennlinie, also verstehst du meine Frage? Mir ist gar nicht klar, wo die herkommt.
Ja, ich glaube, das ist in vieler Hinsicht eine Folge davon, dass man sich mit Beginn von Kapitalismus daran gewöhnt hat zu sagen, wir richten unseren Blick vor allen Dingen auf die sogenannten produktiven Bereiche der Wirtschaft, also Stichwort Mehrwertschaffung, ne? Also da, wo Produkte hergestellt werden, wo durch den Einsatz von menschlicher Arbeitskraft neuer Wert entsteht, man deswegen, weil dieser Mehrwert auf Seiten des Unternehmens verbucht wird, dann überhaupt auch Gewinne und Profite machen kann und so weiter. Und das ist jetzt hier Kapitalismus, Punkt. Das ist natürlich ein völlig unrealistisches Bild. Mhm. Diese Prozesse, die ungeheuer wichtig sind für kapitalistische Dynamik offenkundig, da kommt Kapitalakkumulation ja überhaupt zustande, die sind überhaupt nur denkbar, wenn all das andere auch passiert. Also wenn diese Waren nicht nur hergestellt werden, sondern zum Beispiel auch transportiert werden, irgendwo verkauft werden können. Kapitalismus ohne Logistik, Kapitalismus ohne Geschäfte, in denen Waren verkauft werden, ist überhaupt nicht denkbar. Aber dasselbe finden wir auch bei Arbeitskraft. Menschliche Arbeitskraft wird eingesetzt in diesen Produktionsprozessen. Sie wird dort benutzt, sie wird vernutzt. Deswegen sind wir müde, wenn wir abends aus dem Betrieb kommen in der Regel.
Oder so wie wir jetzt.
Oder so wie wir jetzt.
Nach einem langen Arbeitstag, wo wir hier gerade sitzen.
Genau. Die wird benutzt, sie wird vernutzt und die muss wieder hergestellt werden. Und da reden wir in Wirklichkeit auch nicht nur darüber, dass irgendjemand zu Hause kochen muss, sondern es sind auch solche Fragen wie Erholung. An welcher Stelle bin ich eigentlich in der Lage, am Feierabend so runterzukommen, dass ich am nächsten Morgen wieder fit in einem Betrieb aufschlagen kann? Reproduktion von Arbeitskraft heißt auch, zum Beispiel die nächste Generation von Arbeitskraft auf den Weg zu bringen. Also habe ich die Zeit, eine Familie zu gründen, mich um die Kinder zu kümmern, denen was mitzugeben, die zu erziehen und so weiter. Die Erziehung findet dann nicht nur zu Hause statt, sondern eben auch in Kitas, in Schulen, in Kindergärten und so weiter. Also wir müssen wirklich den Gesamtzusammenhang von gesellschaftlicher Arbeitsteilung in den Blick nehmen, wenn wir verstehen wollen, wie Kapitalismus funktioniert. Und das ist ja auch von daher spannend, weil wir seit einigen Jahren ja doch eine ganze Reihe von Diskussionen darüber haben, dass das krisenhaft wird. Also dass genau die Tatsache, dass Reproduktion von Arbeitskraft an Grenzen stößt, wirklich zu einem Systemproblem wird.
Okay, meinst du, dass an Grenzen stößt?
Naja, also beispielsweise die Diskussion, die wir momentan haben in der aktuellen Politik über die steigenden Fehlzeiten in der Arbeitswelt. Jetzt ist sozusagen die einfache Antwort ist, ja, wir haben eine elektronische Krankschreibung, die Leute melden sich schneller krank, als sie das früher getan hätten. Aber das ist ja nicht der Kern des Problems. Also der Kern des Problems ist, dass die Tatsache, dass immer mehr Menschen lohnabhängig sind, dass sie in ihren Betrieben, in ihren Unternehmen immer mehr Leistung bringen müssen, dass Arbeitsverdichtung auf die Spitze getrieben wird und so weiter, dazu führt, dass also steigende Anteile der abhängig Beschäftigten in Umfragen sagen, ich kann mich eigentlich nicht mehr auf Privates konzentrieren, ich kann nicht mehr abschalten, Stichwort Erholung, ne? Ich bin quasi permanent dabei, über meinen Job nachzudenken. Ich kann mir auch eigentlich nicht vorstellen, eine Familie zu gründen, weil dann bin ich beruflich sofort im Hintertreffen und meine Qualifikation zahlt sich nicht aus und so weiter und so fort. Also die Tatsache, dass Menschen so unter Druck sind und krank werden, ist ein Problem für das Funktionieren der Wirtschaft oder von Unternehmen, die ja deswegen sich auch wortreich darüber beklagen, also über die hohen Krankenstände, über die Tatsache, dass sie Fachkräftemangel haben und so weiter und so fort. Also da fängt ja was an, sozusagen im Gebälk zu krachen. Ne?
Okay, jetzt verstehe ich. Und deshalb vor dem Hintergrund passt dann auch dazu auch eine Zahl, die ich bei dir gelesen habe, im Zuge der Verallgemeinerung der Lohnarbeit. Dafür steht eben auch, dass 1950 der Anteil von Frauen an allen Erwerbstätigen bei 21% lag und 2023 bei 47%. Ne? Das ist ja ein Teil der Vergrößerung der lohnabhängig Beschäftigten, nehme ich an, von der wir anfangs gesprochen haben, ne? Das heißt, immer mehr Frauen sind also in Erwerbsarbeit gekommen und das hat Auswirkungen entsprechend auf Klassenformierung und Auswirkungen eben, glaube ich, genau das, was du beschreibst, dass eben das angrenzt an die Fähigkeit, dass sich die arbeitenden Klasse reproduziert, eben auch. Das ist eine Auswirkung. Du hast verschiedene Familienernährungsmodelle dir angeguckt, wie die heutzutage funktionieren als Auswirkung dieser Verallgemeinerung der Lohnarbeit bezogen auf Geschlechterverhältnis. Und ich picke jetzt mal eins raus. Da sprichst du vom Dual-Earner-Model, also Doppelverdiener-Modell, wenn jetzt ein Paar mit oder ohne Kind je zwei Vollzeitstellen bekleidet. Das ist ja ambivalent, weil das wird natürlich auch als Emanzipation der Frau. Frauen machen sich unabhängig von einem männlichen Ernährermodell und so weiter. Das ist ja eigentlich auch was Gutes. Andererseits nennst du das aber auch eine Form kapitalistischer Landnahme. Ne? Kannst du das kurz erklären und würdest du mit der Ambivalenz mir dazu stimmen?
Also das mit der Landnahme ist zunächst mal ein Begriff, den hat die Rosa Luxemburg eingeführt. Was sie damit meinte, ist, dass Kapitalismus ein System ist, was permanent auf Zuwachs setzt. Also es muss quasi permanent seinen Einzugsbereich erweitern, um bestehen zu bleiben. Und in Bezug auf Frauen heißt kapitalistische Landnahme, dass immer mehr Bereiche von gesellschaftlicher Arbeitsteilung, die vorher von Frauen außerhalb der kapitalistischen Sphäre bedient worden sind, also sprich unbezahlt im privaten Haushalt und so weiter, zunehmend dann doch in Form von Lohnarbeit erbracht werden. Also ich sag mal, Kinderbetreuung zum Beispiel wandert aus dem privaten Haushalt, aus dem, was Mütter, Großmütter, Tanten und so weiter unentgeltlich machen, immer stärker in den Bereich, wo wir es mit Kindergärten, mit Kitas, mit Schulen und so weiter zu tun haben. Und wer macht das dort? Das machen abhängig Beschäftigte, nämlich angestellt Erzieherinnen zum Beispiel oder Lehrerinnen und Lehrer. Also sprich, Landnahme heißt, immer mehr von diesen klassischen Reproduktionstätigkeiten finden im Bereich von abhängiger Beschäftigung statt. Mit Altenpflege dasselbe, ne? Mit unseren Pflegeheimen und so weiter. Das ist sozusagen die Landnahmedynamik, von der wir hier sprechen. Und das hat, wenn wir jetzt uns fragen, wie funktioniert die arbeitende Klasse, hat es ganz unterschiedliche Auswirkungen tatsächlich. Auf der einen Seite heißt das, Männer und Frauen machen zunehmend ähnlichere Erfahrungen mit Erwerbsarbeit. Also beispielsweise gibt es ganz tolle Studien, die zitiere ich teilweise auch in dem Buch, zu Industriearbeit von Frauen, wo wir also schon zu einer Zeit, wo wir daran gewohnt sind zu denken, es hätte dort nur Hausfrauen und Mütter gegeben im Wesentlichen. Frauen haben die Vollzeit erwerbstätig sind in Schichtarbeit in der Industrie. Und wenn man die Interviews mit diesen Frauen liest, dann ist es sehr bemerkenswert, dass sie also ganz klar sagen, ich arbeite Vollzeitschicht, mein Partner tut es auch. Es ist doch klar, dass wir uns Hausarbeit und Kindererziehung auch teilen müssen. Also die Kinder vom Kindergarten abzuholen, es geht doch gar nicht anders, als dass wir da näher zusammenrücken. Das heißt, auf der einen Seite fängt man an, diese Erwerbsarbeitserfahrung zu teilen. Also nicht unbedingt im selben Betrieb, nicht unbedingt in derselben Abteilung, aber die Logik, Vollzeit beschäftigt zu sein und unter Schichtbedingungen zu arbeiten, die kennt man. Und auf der anderen Seite nötigt es dazu, Beziehungen im Privaten anders zu strukturieren als in einem Modell des Zusammenlebens, wo er sich voll auf Erwerbsarbeit konzentriert, lange arbeitet, Überstunden macht und so weiter und sie die ganze Zeit zu Hause ist und Haushalt und Kindererziehung schultert. Also sprich, Erfahrungen verallgemeinern sich. Gleichzeitig, Stichwort Ambivalenz, kommt damit ein neuer Druck auf den Kessel. Also zum Beispiel der Druck, wenn jetzt in beiden Stellen Überstunden angesagt sind, wer kümmert sich denn dann trotzdem noch ums Kind? Wer macht denn dann trotzdem noch den Haushalt? Die Art von Auseinandersetzung hat man mit einer nicht erwerbstätigen Hausfrau nicht. Da ist die Arbeitsteilung völlig klar. Mhm. In dem Moment, wo beide arbeiten, ist das eine Verhandlungssache. Mhm. Gleichzeitig begegnet man sich im Betrieb als Kollegin und Kollege und man begegnet sich als Konkurrent. Also weil man will im Zweifelsfall denselben Job, man will dasselbe Projekt. Also die Bereiche, wo Männer und Frauen tätig sind, die rutschen auch zunehmend zusammen. Und dort werden dann diese Spaltungstendenzen auch wieder stärker spürbar. Also wir haben tatsächlich beides.
Okay, Du hast auch aufgezeigt, auch schön empirisch illustriert, dass die Art und Weise, wie die Care-Arbeit funktioniert, Einfluss hat darauf, wie die produzierende Lohnarbeit funktioniert und umgekehrt. Und das ist ja so ein wechselseitiges Verhältnis, hast du ja gerade beschrieben. Aber vor diesem Hintergrund, dass das gar nicht unabhängig voneinander funktioniert, wie du es gerade beschrieben hast, ist es natürlich auch schwierig, wenn ich jetzt überlege, wie kann man denn diese Care-Arbeit, also die Arbeit, die für die Reproduktion der wahren Arbeitskraft sorgt, sichtbarer machen. Weil, also ich spreche jetzt wieder nur von der Unbezahlten, weil Gewerkschaften haben ja tatsächlich die Tendenzen, ausschließlich wirklich Beschäftigte zu vertreten. Ja, also kümmern sich jetzt nicht so sehr um Erwerbslose oder Teile der abhängigen Klasse, die aus irgendwelchen Gründen nicht erwerbsfähig sind. Und die andere Frage ist, du schreibst vom Zyklus von Produktion und Reproduktion von Arbeitskraft, ne? Und wenn wir nur auf die Produktion gucken und den Fokus ausschließlich auf die Erwerbssphäre richten, dann würden wir den Blick auf die andere Sphäre verschleiern. Jetzt frage ich dich, weil wir immer von arbeitende Klasse sprechen, ist nicht schon diese Sprache ein Problem, weil wir dadurch automatisch von nicht arbeitenden Menschen reden und die blenden wir aber aus in dem Sprechen über die arbeitende Klasse.
Nee, das würde ich eigentlich so nicht sehen. Also ich habe ja vorhin argumentiert, bei der arbeitenden Klasse sind diejenigen gemeint, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Und das sagt jetzt erstmal nichts über ihren aktuellen Status aus. Mhm. Also auch Arbeitslose sind offenkundig Teil der arbeitenden Klasse. Also es sind nämlich diejenigen Teile, denen es aktuell nicht gelingt, ihre Arbeitskraft zu verkaufen und die deswegen auf Bürgergeld oder Grundsicherung oder wie man das Kind auch immer nennen will, angewiesen sind. Auch eine Frau, die sich um Kinder oder ältere Angehörige kümmert, in einem lohnabhängigen Haushalt, ist Teil der arbeitenden Klasse. Ja? Also die verkauft ihre Arbeitskraft aktuell nicht, sondern konzentriert sich auf die Reproduktion von Arbeitskraft in ihrem familiären Kontext. Aber auch die gehört natürlich dazu. Und wenn wir jetzt darüber reden, was hat sich denn da eigentlich verändert, dann sind es zwei Entwicklungen, die wir in Blick nehmen müssten. Das eine ist die Tatsache, dass jetzt speziell im Bereich Reproduktionsarbeit die Grenzen sehr viel weniger klar sind, als es mal eine Zeit lang, muss man sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg waren. Ganz einfach deshalb, weil ein Großteil auch der Frauen inzwischen erwerbstätig sind und auch sehr viel länger erwerbstätig bleiben, als sie das früher getan hatten. Also es gibt so eine tolle Studie von Myrdal und Klein aus den 50er Jahren, die reden über das Drei-Phasen-Modell, also die Phase vor der Geburt von Kindern, die Erziehungsphase und die Phase nach der Geburt von Kindern. Und in den 50er Jahren sagen die, diese Familienphase, die ist 15 bis 20 Jahre lang. Das ist natürlich heute überhaupt nicht mehr der Fall, ne? Also man geht halt mal in Erziehungsurlaub, wenn man überhaupt noch Kinder bekommt, muss man sagen an der Stelle. Für viele Frauen und auch Männer trifft es ja überhaupt nicht mehr zu. Die bleiben kinderlos. Aber selbst wenn man welche hat, ist man für kürzere Zeiten nicht in Lohnarbeit und dann ist man aber wieder zurück. Heißt aber auch, dass die Anforderung, Erwerbsarbeit und Privatleben irgendwie in Einklang miteinander zu bringen, inzwischen für einen sehr viel größeren Teil der arbeitenden Klasse ein echtes Problem ist. Mhm. Und da würde ich jetzt deine Einschätzung, dass das die Gewerkschaften zum Beispiel nicht interessiert, nicht unbedingt teilen. Also die ganze Diskussion über Arbeitszeiten, die zum Leben passen, die Versuche, Tarifverträge abzuschließen, in denen man zum Beispiel eine Wahloption etabliert zwischen mehr freier Zeit und mehr Geld. Selbst neue Formen von Arbeitskampfführung haben was damit zu tun, dass das auch Gewerkschaften inzwischen schon klar geworden ist, dass es hier ein Spannungsverhältnis gibt. Also und dass gerade, wenn man abhängig Beschäftigte organisieren möchte, die diese Hauptverantwortung für Care-Arbeit, für Sorgearbeit auf den Schultern haben, dass man für die auch eigene Verhandlungslösungen, zum Beispiel andere tarifvertragliche Lösungen finden muss. Was ich richtig interessant fand, war ein Gespräch vor einiger Zeit über die Krankenhausbewegung, also Arbeitskämpfe in Krankenhäusern, wo mir Kolleginnen, die daran direkt beteiligt waren, ne, auf gewerkschaftlicher Seite eben erzählt haben, dass das wirklich ein Thema war. Die Frage, wie kann man so einen Arbeitskampf eigentlich führen, wenn schon die Normalbedingungen von Arbeit im Krankenhaus beinhalten, dass sehr viele Frauen permanent am Limit sind. Also weil sie Arbeitszeiten haben, die sich permanent verändern, weil es zu wenig Personal gibt im Krankenhaus und so weiter und so fort. Sie permanent für Kolleginnen einspringen müssen, die in die Knie gehen aufgrund der Arbeitsbedingungen, hohe Krankenstände und so weiter, die ihr Privatleben, die Sorge für die Kinder und so weiter, eigentlich nur mit ganz komplizierten Systemen hinkriegen, wo Partner, Partnerin, die Eltern, die Schwiegereltern, der Freundeskreis und so weiter regelmäßig einspringen muss. Das sind die Normalbedingungen. Und dann kommt jetzt noch ein Arbeitskampf obendrauf. Mhm. Also wo auch Gewerkschaften wissen, okay, wir müssen jetzt zum Beispiel mit den Beschäftigten absprechen, dieser Arbeitskampf wird nicht länger dauern als bis da und dahin. Und wenn du es schaffst, mit einem sozialen Netzwerk in der Zeit irgendwie die Sachen am Laufen zu halten, zu Hause, dann geben wir dir aber die Garantie, danach ist der Arbeitskampf auch vorbei und dann kannst du zu deinem prekären Normalzustand zurückkehren. Also von daher ist es nicht so, dass das für Gewerkschaften keine Rolle spielen würde, sondern...
Umso besser. Okay. Du sagst ja, dass durch diese Entwicklung, die Verallgemeinerung der Lohnarbeit, auch dann die Geschlechtergrenzen tendenziell nivelliert werden. Ne? Du sagst, sie verschwinden nicht, aber sie werden tendenziell nivelliert. Hältst du es denn generell für möglich, dass Kapitalismus noch weitergehend die nivelliert? Also dass sozusagen Kapitalismus die Trennung der Geschlechter gar nicht braucht? Ist das vielleicht gar nicht konstitutiv für Kapitalismus?
Kapitalismus ohne Unterschiedlichkeit und Konkurrenz gibt es nicht. Hm. Und auch die Unterschiede zwischen den Geschlechtern, die spielen nach wie vor eine ganz massive Rolle. Mhm. Die spielen eine massive Rolle zum Beispiel in Bezug auf geringere Löhne für Frauen. Also wir diskutieren jedes Jahr am Equal Pay Day, diskutieren wir darüber, dass Frauen nach wie vor deutlich, also nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube beim letzten Jahr waren es 16%, weniger verdienen als Männer. So. Das hat was damit zu tun, dass Frauen nach wie vor zu anderen Bedingungen in Lohnarbeit einbezogen werden. Also dort, wo besonders viele Frauen tätig sind, die berühmten Frauenbranchen, gelten Arbeiten in der Regel als weniger qualifiziert, werden weniger gut bezahlt und so weiter. Frauen haben weniger Aufstiegschancen als Männer, bleiben öfter an der berühmten gläsernen Decke hängen. Diese Unterschiede sind nicht verschwunden. Also speziell in bestimmten Konstellationen wird Frauenarbeit auch gezielt genutzt, um einen Zugriff auf Arbeitskraft anders zu gestalten. Also in meinem Buch spreche ich zum Beispiel über junge, alleinstehende Frauen, wo man also jetzt beispielsweise in Indien oder China solche Konstellationen sehen kann, dass Unternehmen diese jungen, ledigen Frauen einstellen, die unterbringen in Wohnheimen, wo sie quasi 24 Stunden am Tag unter Kontrolle stehen. Und das Ganze findet statt in einem Arrangement, wo Eltern ihre Töchter quasi in diese Unternehmen schicken, damit sie sich ihre Mitgift verdienen können und in einem respektablen Umfeld sind, weil nämlich das Unternehmen die Aufsicht über diese unverheirateten Frauen übernimmt. Also eine Konstellation, in der man die Disziplinierung von Arbeitskraft auf die Spitze treiben kann, wie in kaum einer anderen, ne? Das ginge ohne diese spezifische Verknüpfung zwischen patriarchaler Familienstruktur und einem unternehmerischen Zugriff auf diese Arbeitskraft, würde das überhaupt nicht funktionieren. Mhm. Und sowas Ähnliches haben wir mit den berühmten, in Anführungszeichen, Familienfrauen. Also mit Frauen, die nicht Vollzeit arbeiten wollen, sondern auf Teilzeit und Minijob und sowas angewiesen sind, ne? Die ganzen Teilzeitstellen, Minijobs sind eingerichtet worden mit dem Argument, es ist ein Entgegenkommen für diese Gruppe. Also die können dann in Ruhe ihren Teilzeitjob machen und danach die Kinder vom Kindergarten abholen, ne? Soweit die Theorie. Die Stellen gibt's immer noch, die werden auch immer noch genauso begründet. Aber wenn wir uns heute anschauen, wer auf diesen Stellen ist, dann sind das kinderlose Frauen, dann sind das zunehmend Männer, dann sind es zunehmend Beschäftigte, die nicht einen Minijob haben, sondern drei, weil sie nämlich auf eine existenzsichernde Entlohnung angewiesen sind, aber es in bestimmten Branchen, wie zum Beispiel im Einzelhandel, halt kaum noch Vollzeitstellen gibt und so weiter. Aber immer noch gilt diese Vorstellung von den Frauen, die halt Teilzeitarbeit und Kindererziehung komfortabel kombinieren wollen, als Hauptlegitimationsgrund. Und wenn du dann schaust, wie dort gearbeitet wird, also in der Altenpflege, im Einzelhandel, dann findet sich dort wirklich so ein Phänomen, was Peter Birke und Marvin Klasso gerade als Arbeitszeitakrobatik bezeichnet haben. Das sind genau die Branchen, wo wir extrem komplizierte Schichtsysteme haben, wo mehrere Minijobberinnen sich an einem Arbeitstag die Klinke in die Hand geben, wo es hohe Fluktuation gibt, hohe Krankenstände und wo man sehr sicher sein kann, dass man unter den Bedingungen garantiert nicht sicherstellen kann, dass man sein Kind von der Kita abholen kann. Also weil jeden Tag was anderes dazwischen kommt. Aber die Tatsache, dass dort vorwiegend Frauen arbeiten oder zumindest gearbeitet haben, als diese Stellen eingerichtet worden sind, ist nach wie vor die Hauptbegründung dafür, dass so ein Wahnsinn überhaupt möglich ist.
Mhm. Das heißt, diese Spaltungslinien, die du da beobachtest, sind jetzt auch Mittel eines Programms, was du Teile und Herrsche genannt hast. Ne? Also das Kapital profitiert auch von diesen Spaltungslinien, weil es auch die jeweiligen Gruppen und auch Personen gegeneinander ausspielen kann. Weshalb ich ja auch denke, die feministischen Kämpfe sollten vielleicht auch, vielleicht gibt es diesen Spruch, die Grenzen verlaufen nicht zwischen den Nationen, sondern zwischen oben und unten, könnte man vielleicht auch sagen, die Grenzen verlaufen nicht zwischen den Geschlechtern, sondern zwischen oben und unten. Die Frage ist, ja, wer ist jetzt das Gegenüber, wenn wir uns mit dieser Geschlechtertrennung an den eigentlichen Gegner wenden wollen, uns nicht wechselseitig die Köpfe einschlagen wollen, ne? Also, und die, genau das gleiche Teile- und Herrschespiel hast du auch schön runterdekliniert bei dem Thema Migration, also ganz analog zu den Spaltungslinien bei den Geschlechterverhältnissen, gibt es die eben auch bei Migration. Und da möchte ich nur noch ganz kurz ein paar Beispiele mit dir besprechen, weil das ja auch ein ganz aktuelles Thema ist mit der Migration. Du hast eine ganz besondere Strategie benannt, nämlich dieses Management by Race. Kannst du noch mal kurz dazu ein paar Worte noch sagen?
Also Management by Race ist zunächst eine Strategie von Unternehmen, auf Arbeitskraft zuzugreifen, die wieder sehr alt ist, muss man sagen, ne? Also da wird quasi so ein, in den frühen Formen wird so ein biologischer Rassismus, der ja behauptet, Menschen aus bestimmten Herkunftsländern hätten bestimmte Eigenschaften und Wesensmerkmale und so weiter und so fort. Auf den greift man zu, um Arbeitsteilung, also zum Beispiel an Bord von Schiffen, zu legitimieren, wo dann eine bestimmte Gruppe vom indischen Subkontinent eigentlich immer irgendwie unter Deck arbeitet, also zum Beispiel Dampfschiffe, die Motoren befeuert und so weiter, ne, die Dampfmaschinen befeuert. Und eine andere Gruppe als Stewards eingesetzt wird und die wieder andere Gruppe dann die Arbeiten auf Deck beaufsichtigt und so weiter und so fort. Und das alles wird tatsächlich mit rassistischen Kategorien begründet. Also die können das am besten, weil sie einen bestimmten ethnischen Hintergrund haben, ne? Das ist die alte Form von Management by Race. Wenn wir uns aktuelle Strategien von Arbeitskraftnutzung irgendwie anschauen, dann ist das nicht wirklich verschwunden. Also wir finden das in unterschiedlichen Ausprägungen. Mir ist es zum Beispiel begegnet im Fall von transnationalen Softwarekonzernen, die standardmäßig sowas wie Cultural Training durchführen. Und in diesen Cultural Trainings wird also oft unter Verweis auf so Schriften von Gerd Hofstede im Grunde genommen eine platte Stereotypisierung vertreten. Also die Überschrift ist, wir bringen euch jetzt bei, mit welchen Menschen ihr es zu tun habt hier in unserem transnationalen Konzern. Und dann werden dort wirklich solche Aussagen wissenschaftlich in Anführungszeichen untermauert, dass die Deutschen ungeheuer diszipliniert sind und sehr leistungsfähig, während jetzt in dem Fall meiner Forschung die Inder und Inderinnen, die im selben Softwarekonzern teilweise im selben Projekt arbeiten, nicht Nein sagen können. Ne? Also
der Inder ganz als solches kann nicht Nein sagen.
Und das ist sehr, sehr nah an diesen alten, also wirklich biologistisch-rassistischen Klischees. Wird bei Hofstede übrigens teilweise auch mit dem Herkunftsland und dem Klima dort begründet. Also es ist wirklich ganz, ganz gruselig, wenn man sich das anschaut. Wenn man genauer den Blick dann mal darauf richtet, wie in diesen transnationalen Firmen zusammengearbeitet wird, dann finden wir oft die Konstellation, dass die deutschen Beschäftigten zum Beispiel in den Unternehmen, die wir untersucht haben damals, schon sehr viel länger im Unternehmen sind, dauerhaft im Unternehmen sind, also oft wirklich über Jahrzehnte eine unheimliche Routine, eine unheimliche Berufserfahrung haben. Die indisch Beschäftigten im selben Unternehmen sind dort eingestellt worden in einer Phase, wo der indische IT-Arbeitsmarkt geboomt hat. Da sind ganze Generationen von Hochschulabsolventen und Absolventinnen in diese Betriebe gekommen, ohne einschlägige Vorqualifikation. Die hatten meistens irgendein Ingenieurstudium, muss man sagen, ne? Ob Software Engineering war oder nicht, ist dann zweifelsfall egal. Die sind weniger lang im Unternehmen. Die werden in den Teams auf den untergeordneten Positionen erstmal eingeordnet. Und weil sie nicht lange im Unternehmen bleiben, kommen sie auch nie weiter. Und im Endeffekt, klar, können sie weniger gut Nein sagen. Das ist auch klar. weil sie arbeitsorganisatorisch überhaupt nicht in die Situation kommen. Mhm. Das ist zum Beispiel so eine Konstellation. Und eine andere Konstellation, die finden wir eher so am anderen Ende des Spektrums. Das sind Firmen, also jetzt reden wir eher über den prekären Bereich der Arbeitswelt in Deutschland zum Beispiel, wo Unternehmen Beschäftigte aus 23 Nationen einstellen, die auch nicht dieselbe Sprache sprechen, also teilweise auch keine Möglichkeit haben, sich anderweitig miteinander zu unterhalten, die das auch nicht tun sollen, weil der Arbeitsprozess so angelegt ist, dass die eine Gruppe für diesen Schritt zuständig ist, die zweite Gruppe für diesen und die dritte für wieder den nächsten. Und das ist unter anderem auch ein wesentlicher Beitrag dazu, eine Belegschaft gespalten zu halten, im Grunde genommen. Also da werden nicht mehr unbedingt irgendwelche rassistischen Klischees bemüht oder sowas. Also wenn wir uns in der Fleischindustrie das anschauen, dann würden die sagen, ja, Beschäftigte aus Polen, die sind bei uns schon länger, die sind einfach qualifizierter, die sind dann an den komplexeren Tätigkeiten sozusagen eingesetzt. Und die Beschäftigten aus Rumänien, Bulgarien und so weiter, die sind dann weiter unten in der betrieblichen Hierarchie, machen die gefährlicheren, schmutzigeren, weniger qualifizierten Arbeiten und so. Aber diese Spaltungselemente, die man dadurch reinkriegt, haben dieselbe Funktion, wie sie sie früher hatten, im Grunde genommen. Und die Frage ist natürlich, also mich interessiert ja in dem Buch nicht nur die Frage, warum Lohnarbeit spaltet oder wie Unternehmen Spaltung voranbringen können, sondern auch, was man dagegen tun kann. Und da sind diese Konstellationen eben deswegen interessant, weil man auf den ersten Blick denkt, um Gottes Willen, also wie soll man da einen Betriebsrat gründen, wie soll man da eine Gewerkschaft organisieren? Aber es gibt eben Beispiele dafür, wie das dann doch gelingt. Also Richard Detje und Dieter Sauer haben einen ganz tollen Fall beschrieben über ein Logistikzentrum, in dem das genau so ist, also 23 Nationen und niemand hat miteinander zu tun. Und wo von gewerkschaftlicher Seite dann der Trick gewählt worden ist, in den einzelnen Gruppen Personen zu identifizieren, die dort besonders hohes Ansehen, eine Sprecher-, Sprecherinnenfunktion irgendwie haben und über diese Gruppen in dem Fall eine Betriebsratswahl voranzutreiben. Also genau die Unternehmensstrategie, Belegschaft spalten, hat in dem Fall das Gegenteil bewirkt, weil indem ich eine Belegschaft spalte, sorge ich dafür, dass die einzelnen Gruppen, die ich herstelle, in sich homogener sind. Sich leichter organisieren lassen. Und das hat in dem Fall jedenfalls, solange der Konflikt gedauert hat, ganz gut funktioniert. Mhm.
Ja, sehr gut. Du schreibst auch, dass die politisch-institutionelle, die Politik eigentlich diese Spaltungslinien auch noch vertiefen kann. Ne? Also nicht nur die Unternehmen machen Teile und Herrsche, sondern auch die entsprechende Politik. Und entsprechend gibt es auch eine Politik, die genau das Gegenteil macht, nämlich die Spaltungslinien überwinden. Und da hast du jetzt gerade ein Beispiel aus dem Buch genannt, wo das jetzt zumindest gewerkschaftsseitig gelungen ist. Die Frage ist so ein bisschen, welche verbindende Klassenpolitik kannst du uns erstmal so mitgeben, wenn wir jetzt die Politik im Blick haben und nicht die Gewerkschaften?
Ja, da muss man leider sagen, seit ich das Buch geschrieben habe, hat sich da eine Zuspitzung ereignet, was Klassenpolitik von oben in spalterischer Absicht betrifft. Also das betrifft zum einen, betrifft das tatsächlich die Frage der Politik der leeren öffentlichen Kassen, würde ich sagen. Mhm. Also die Tatsache, dass man Schuldenbremse für reguläre Haushalte weiter gelten lässt, gleichzeitig Sondervermögen für Rüstung auflegt und dafür sorgt, dass für alles, was Lohnabhängige eigentlich bräuchten, kein Geld da ist, sorgt man natürlich dafür, dass Konkurrenzverhältnisse, Spaltungstendenzen sich ungeheuer vertiefen. Ne? Also deswegen diese Diskussion zum Beispiel über das Blaumachen in der Krankenversicherung. Also ich habe ja vorhin gesagt, das Problem ist, dass wir wirklich steigende Fehlzeiten haben. Die haben aber was mit den Zuspitzungen der Arbeitsbedingungen zu tun, mit dem steigenden Druck in der Arbeitswelt und nicht mit einer elektronischen Krankenmeldung und nicht damit, dass man Leuten einen Karenztag sozusagen aufoktroyieren müsste, weil sie sofort zu Hause bleiben, wenn sie keine Lust haben zu arbeiten, ne? Also das ist sozusagen so ein Punkt, wo man merkt, dass der Geldmangel, der durch ja Enteignung von Sozialeigentum eigentlich stattfindet, indem man diese öffentlichen Kassen künstlich schrumpft, dass der sich sofort übersetzt in sehr viel gespanntere Beziehungen zwischen Arbeitenden und eine gezielte Politik, die versucht, die einen gegen die anderen aufzuhetzen. Mhm. Ne? Rentenpolitik genau dasselbe. Die Auseinandersetzung, die befeuert wird zwischen den Jungen, die angeblich keine Lust mehr haben, die Renten der Alten zu bezahlen, das ist eine künstliche Diskussion. Mhm. Urbeschäftigte wissen, dass sie eine Absicherung bräuchten im Alter, wenn sie ihre Arbeitskraft nicht mehr verkaufen können. Und dass eine gesetzliche Rente, auf die man sich tatsächlich verlassen kann, eine tolle Sache wäre. Was man aber tut von Seiten der Politik, ist zu versuchen, da einen Keil reinzubringen und in dem Fall eben die Generationen gegeneinander in Stellung zu bringen. Also das ist was, was wir in den letzten Monaten mit enormem Schwung beobachten können. Greif dir raus, was du willst. Migrationspolitik, ne? Die Zuwanderung in die Sozialsysteme, die angeblich ein Problem sind. Die Gesundheitspolitik habe ich gerade schon angesprochen. Das Bürgergeld. Also als wäre unser Problem tatsächlich, dass sehr viele Menschen, die arbeiten könnten, das nicht tun, weil sie sich vor der Verantwortung drücken wollen. Ist natürlich nicht der Punkt. Wir haben einfach Arbeitslosigkeit, wir haben Langzeitarbeitslosigkeit. Man könnte die bearbeiten, aber es wird nicht bearbeitet. Also das sind alles so Phänomene, wo man schon sagen kann, Politik macht einen wesentlichen Beitrag dazu, dass Spaltungslinien innerhalb der arbeitenden Klasse vertieft werden und dass diese Konkurrenzbeziehungen, die unter kapitalistischen Bedingungen sowieso das Normale, die Regel sind, sich immer noch stärker in den Vordergrund schieben und man überhaupt nicht mehr die Frage stellt, was denn jetzt eigentlich der Unterschied ist zwischen den hart arbeitenden Menschen, die die SPD ja jetzt künftig verstärkt vertreten will, und den Transferempfängerinnen und Transferempfängern im Bürgergeld oder in der Grundsicherung, die man jetzt nicht mehr so stark vertreten will. Der Unterschied ist ein Kündigungsschreiben. Mhm. Die sind alle der arbeitenden Klasse. Mhm. Ja. Mhm. Das ist der Punkt. Naja, und wenn ich drüber nachdenke, wie könnte man vor dem Hintergrund eigentlich eine verbindende Politik machen, dann ist mein Plädoyer in dem Buch vor allen Dingen, schaut dort, wo ihr seid, wo ihr dafür sorgen könnt, dass das, was Arbeitende verbindet, wenigstens mal zeitweise stärker durchschlägt als das, was sie trennt. Das kann im Arbeitsprozess sein, also weil man, obwohl man in 5 Belegschaften aufgespalten worden ist, doch jeden Tag Hand in Hand arbeiten muss. Das kann in der Gewerkschaft sein, wo sowas wie kollektive Standards, zum Beispiel für Arbeitszeiten, eine unglaublich wichtige Rolle dabei spielen, das Machtgefälle zwischen beschäftigten Unternehmen abzumildern und die Konkurrenz auch abzumildern zwischen Beschäftigten. Das kann aber auch in der Politik sein, wo wir, wenn wir mal kurz bei Arbeitszeiten irgendwie bleiben wollen, im Moment ja zum Beispiel einen ziemlich beispiellosen Angriff auf das Arbeitszeitgesetz haben. Und auch das Arbeitszeitgesetz ist ein Instrument von verbindender Politik, was dafür sorgt, dass Beschäftigte nicht einzeln mit den Vorgesetzten darum kämpfen müssen, wann der Arbeitstag mal aufhört, sondern es dafür einfach eine kollektive Regelung gibt. Mhm.
Und wo man auch das Thema mit den Geschlechterverhältnissen wieder mit einfangen könnte, ne, integrieren könnte in dieser Arbeitszeit. Du sprichst ja öfter von der kurze Vollzeit für alle, genau. Das ist ja auch so ein Thema. Was ist das?
Ja, kurze Vollzeit für alle ist ein Projekt, was bis vor einigen Jahren, muss man sagen, sehr stark diskutiert worden ist. Und zwar deshalb, weil wir es im Moment mit einer enormen Polarisierung von Arbeitszeiten zu tun haben. Wir haben auf der einen Seite Vollzeitbeschäftigte, das sind vor allen Dingen Männer, die arbeiten immer länger, also auch deutlich länger, als in ihren Verträgen steht. Im Schnitt sind es 5 Stunden länger als vertraglich vereinbart. Auf der anderen Seite haben wir Teilzeitbeschäftigte, Minijobberinnen, das sind vor allen Dingen Frauen, die teilweise einfach keine Jobs mit mehr Stunden finden. So, in Arbeitszeitumfragen sagen ziemlich hohe Anteile von beiden Gruppen, sie würden gerne sowas wie 25, 30 Stunden in der Woche arbeiten. Und das ist mit kurzer Vollzeit gemeint. Und tatsächlich ist das Projekt, was mir im Moment so unmittelbar einleuchtet, wenn man über verbindende Politik für die arbeitende Klasse nachdenken würde. Weil wenn man diese kurze Vollzeit fordert, dann könnte man nämlich tatsächlich die völlig überarbeiteten Beschäftigten in der IT-Branche damit ansprechen. Man könnte auf der anderen Seite aber auch die Frauen im Minijob an der Supermarktkasse ansprechen, für die gemeinsam eine Kampagne entwerfen, eine gemeinsame politische Forderung formulieren und sogar, ganz ungewöhnlich in Deutschland, über Gewerkschaftsgrenzen hinweg dafür mobilisieren. Und das Tolle an diesem Projekt Kurze Vollzeit für alle ist meines Erachtens, dass es auf den ersten Blick ziemlich einfach klingt, dass es aber Grundsatzfragen aufwirft zu der Frage, wie Wirtschaft, Gesellschaft, Politik organisiert sein sollten. Wenn man nämlich mal schaut, was heißt Arbeitszeitverkürzung für die Vollzeitbeschäftigten, die viel zu lange arbeiten, dann würde das ja nur funktionieren mit Lohnausgleich. Sonst kann sich das kein Mensch leisten. Lohnausgleich heißt aber Umverteilung von Gewinnen, Umverteilung von Reichtum. Es würde nur funktionieren mit Personalausgleich. Weil ansonsten heißt Arbeitszeitverkürzung ja, dieselbe Arbeit muss in weniger Stunden gemacht werden, Arbeitsverdichtung geht durch die Decke. Personalausgleich heißt aber, wir müssen über Personalbemessung reden. Und das ist genau der Bereich, wo Unternehmen sich wirklich nicht gerne in die Karten gucken lassen und schon gar keine Vorschriften machen lassen. Das heißt, man würde über Demokratisierung im Umgang mit Arbeitskraft sprechen müssen. Und am anderen Ende des Spektrums geht es dann eben um Arbeitszeitverlängerung. Also Arbeitszeitverlängerung für vor allen Dingen Frauen in Teilzeit und Minijobs. Das heißt auf der einen Seite noch mehr Lohnarbeit und damit auch noch mehr Zwänge der Lohnarbeitsexistenz für Frauen, also eine schwierige Forderung, gleichzeitig aber auch die Chance auf sowas wie eigenständige Existenzsicherung und Vermeidung von Altersarmut. Diese Arbeitszeitverlängerung würde aber heißen, in bestimmten Frauenbranchen bräuchte man eine andere Art von Arbeitsorganisation. Dort, wo vor allen Dingen mit Minijobs operiert wird, sind die Leistungsvorgaben nämlich teilweise so hoch, dass Beschäftigte sagen, also 30 Stunden in der Woche ist es überhaupt nicht zu schultern, es geht nicht, in der Reinigung zum Beispiel. Das heißt, man bräuchte mehr Personal, auch für öffentliche Auftraggeber wird es teurer werden, sind wir sofort wieder bei der Schuldenbremse. Wir bräuchten mehr Altenbetreuung, wir bräuchten mehr Kinderbetreuung, wenn tatsächlich auch die Frauen mehr und effizienter arbeiten sollen, wie der Friedrich Merz sagt. Kurz und gut, wir sind sofort bei der Frage, wie soll denn dann Reproduktionsarbeit eigentlich organisiert und wie soll sie finanziert werden? Wer trägt denn diese Kosten? Ist das gesellschaftlich nützliche Arbeit oder ist es das nicht? Also sprich, in dieser Forderung nach kurzer Vollzeit für alle, ne? Da steckt derartig viel Stoff drin, darüber auch nachzudenken, wie eine andere, wie eine bessere Arbeitswelt aussehen könnte, dass ich schon finde, das könnte ein Kernbestandteil von verbindender Politik sein.
Spannend. Jetzt letzte Frage ist jetzt von mir noch diese Konkurrenz. Du sagst, Kapitalismus basiert immer auf Konkurrenz. Es ist quasi eine konstituierende Komponente, diese konkurrierende Handlungsstruktur im Kapitalismus. Diese Konkurrenz zwischen den verschiedenen Gruppen, die Teile der arbeitenden Klasse sind, die Teile der Lohnabhängigen sind, die kommt ja eigentlich von der Konkurrenz der Unternehmen untereinander. Also von der Konkurrenz der Kapitale und von der Konkurrenz der Nationalstaaten untereinander. Also das sind die zwei Größen, wo die Leute gegeneinander ausgespielt werden. Vor allen Dingen aber natürlich die Konkurrenz zwischen den Kapitalen. Müsste man dann nicht auch vielleicht zusätzlich zu diesem Projekt der kurzen Vollzeit, was ich ganz attraktiv finde, auch die Konkurrenz zwischen den Unternehmen in irgendeiner Form eindämmen, damit diese Teile- und Herrschestrategie aufhören kann?
Ja, dann würden wir aber mit kapitalistischer Logik brechen an der Stelle. Wenn man eine andere Gesellschaft wollte, dann müsste man da tatsächlich ansetzen. Also man müsste zum Beispiel da ansetzen, wo wir ja seit einigen Jahren zu Recht darüber diskutieren, dass bestimmte Teile von Daseinsversorgung nicht privatwirtschaftlich organisiert werden sollte. Also Gesundheit ist keine Ware, heißt es ja zu Recht. Das müsste aus der kapitalistischen Konkurrenz rausgenommen werden, indem man Arbeit, Dienstleistungen in dem Bereich anders organisiert. Man könnte auch darüber reden, inwiefern man an bestimmten Punkten ja das Gegenteil von Konkurrenz vielleicht auch nochmal in Frage stellt. Also was wir im Moment sehen, ne, alle diskutieren über steigende Energiekosten und so weiter, speziell in Deutschland, ist ein Ergebnis davon, dass sich Unternehmen auch teilweise besonders einig sind, nämlich darin, permanent die Preise zu erhöhen, jetzt unter Verweis auf irgendwelche weltwirtschaftlichen Dynamiken, die so in anderen Ländern nicht durchschlagen. Also an der Stelle bräuchte man eine wirkungsvolle Aufsicht über kapitalistische Praktiken.
Um die Monopolbildung zu verhindern, ne?
Ich meine, wir haben ein Kartellamt, aber dafür fühlt es sich erstaunlicherweise nicht zuständig. Ne? Also sprich, natürlich müsste man auf Seiten der Unternehmen eingreifen. Ein sehr wirkungsvoller Eingriff in der Vergangenheit war, durch Arbeitende kollektive Standards durchzusetzen, an die sich auch Unternehmen halten müssen. Rechte, also Gesetze, Tarifverträge und so weiter. Was wir aber in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, war ja, dass diese kollektiven Standards immer weiter geschleift worden sind. Da müssen wir zurück auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen und sich fragen, wo will man überhaupt kapitalistische Konkurrenz? In welchem Rahmen will man die? Bis zu welchem Maß will man die eigentlich zulassen? Wo wird sie zerstörerisch und so weiter? Und klar ist auch die Frage, ob diese Unterschiedlichkeit, diese Differenz überhaupt die richtige Grundlage ist, um Wirtschaft und Gesellschaft zu organisieren. Mhm. Das ist eine Frage, meine ich, die wir wirklich miteinander diskutieren müssen. Und der Weg dahin ist nicht ganz einfach unter Bedingungen, wo das weit verbreitete Gefühl eigentlich das der Ohnmacht und der Alternativlosigkeit ist. Weil das ist die Situation, aus der wir gerade kommen. Mhm. Also seit Jahrzehnten gesagt, es geht gar nicht anders. Es gibt keine Alternativen. Und da wieder rauszukommen, also eine realistische Einschätzung dafür zu kriegen, wo Eingriffsmöglichkeiten, wo Sollbruchstellen liegen, wo es doch Verbindendes gibt, wo man ansetzen kann, wo Arbeitende ihre eigene Position auch stärken können, das ist, glaube ich, im Moment das Gebot der Stunde. Und wenn wir damit mal angefangen haben, wird es auch sehr viel leichter, die grundsätzlichen Fragen zu stellen und darüber nachzudenken, wie denn eigentlich eine bessere Wirtschaft, Gesellschaft, Politik, wie die aussehen könnte, die dann vielleicht auch anderen Logiken folgt. Mhm. Aber der Schritt ist erstmal verstehen, dass es Alternativen gibt, dass die Bedingungen, unter denen wir leben, dass die Menschen gemacht sind und dass sie auch von Menschen geändert werden können. Und in dem Fall, finde ich, gilt die alte Losung, alles muss man selber machen.
Wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Nicole, für dieses tolle, spannende Gespräch.
Also Sabine, erstmal vielen herzlichen Dank für dieses wirklich sehr interessante und auch irgendwie sehr schön so zurückgelehnte Interview. Ich habe das wirklich mit viel Gewinn gehört und vielleicht vorweg ganz kurz. Also für mich war es zum Beispiel so, ich konnte mit dem Klassenbegriff auch total viel anfangen. Also der hat mich einfach abgeholt an einer bestimmten Vorstellung, die ich auch habe, aber ich bin natürlich überhaupt nicht so bewandert und so drin. Und ich fand es aber nochmal sehr interessant, wie sie das auch begründet, ja. Und auch vor allen Dingen eben sagt, ja, Klassen, das kann man sich nicht vorstellen wie so Setzkästchen, wo man die Leute einteilt, weil darüber eben der Blick dafür verloren geht, dass es halt vor allem ein soziales Verhältnis ist und damit auch ein Ausbeutungsverhältnis, ne? Und dass für sie eben ganz prägend für den Klassenbegriff ist dieser Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit. Also der ist einfach die absolute Grundlage, also die Spaltung zwischen denjenigen, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen und denjenigen, die sie eben einkaufen, um Gewinn damit zu machen. Genau, und dann fand ich auch noch interessant für mich eure, ich sag mal so, historischen Streifzüge. Mhm. Also so diese ganze Frage von, wie das Gerede und die politische Praxis von Ethnie, von Nation eben die Klasse verdrängt. Und damit natürlich, dass jetzt auch sich bis heute sozusagen vorträgt, natürlich in anderen Formen, aber wir immer noch, das sagst du ja auch immer sehr stark in deinen Arbeiten, immer noch die Nation alles so überformt und dahinter dann zurücktritt, dass wir eigentlich vor allem Konflikte unten gegen oben haben. Mhm. Was ich irgendwie übrigens interessant fand, war diese Erzählung, dass die BRD sich als die stärkere oder überhaupt die einzige klassenlose Gesellschaft begriffen hat. Mhm. Also das war mir jetzt nicht so bewusst als so eine offizielle Staatsdoktrin.
Noch zu Zeiten der Systemkonkurrenz.
In der Systemkonkurrenz,
als, genau. Als es die DDR und Sowjetunion noch gab, ja, das fand ich auch interessant.
Genau, also da, ja, das war nochmal auch ein interessanter Punkt. Aber ich habe dann vor allen Dingen nochmal so zwei Sachen umgetrieben und die knüpfen eher jetzt so an so aktuellere Sachen an. Also sie beschreibt ja total anschaulich, finde ich, dieses Paradox, dass wir einerseits so eine extreme Ausweitung der Lohnarbeit haben und die Leute so einen Erfahrungsraum viel stärker, viel mehr Leute miteinander teilen. Aber mitnichten haben wir deswegen irgendwie verbindendere Kämpfe, sondern gerade Spaltung und Konkurrenz ist sozusagen die DNA der kapitalistischen Lohnarbeit und das treibt der Kapitalismus voran und das dekliniert ihr ja auch total anschaulich durch an diesen Kategorien Geschlecht, Migrationsstatus, Herkunft. Und sie sagt ja dann, okay, damit ist halt klar, man muss irgendwie sehr stark gucken, was ist das Verbindende? Also wo finden wir verbindende Praxen auch in Betrieben? Wo können die Leute gemeinsam an einer Idee andocken, wie man sich organisieren kann? Wo sind so Sollbruchstellen im System? Was natürlich total schwierig ist. Aber ich glaube, in dem Buch macht sie ja dann auch Beispiele. Du reißt es ja auch an. Und dann bin ich aber nochmal so hängen geblieben an ihrem Plädoyer für die kurze Vollzeit.
Mhm.
Also dieser kurze Vollzeit vielleicht nochmal ganz kurz zur Erinnerung. Also die Idee, dass wir eigentlich, ich sag jetzt so super gerafft, dass alle so 30 oder 32 Stunden die Woche am besten arbeiten sollten. Und ich ertappte mich so dabei, dass ich irgendwie dachte, ja, stimmt, das war eine stärkere Debatte vor ein paar Jahren. Bei den Gewerkschaften und in der Wissenschaft vor allen Dingen, nach meiner Wahrnehmung. Aber für mich ist sie so ein bisschen immer auch so lahm geblieben, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich so überlegt, warum und warum mich das selber eigentlich auch nicht, also klar, alles richtig, aber es hat mich nicht so gepackt. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, es ist halt ein immer noch sehr voraussetzungsvolles Konzept, den Leuten klarzumachen, was das bedeutet und warum das gut für sie sein könnte. Mhm. Weil es gibt halt super unterschiedliche Arbeitszeitregime, in denen die Leute arbeiten. Und gleichzeitig hat mir aber nochmal so ihre Ausführung klar gemacht. Eigentlich ist es ein total gutes Projekt, weil es so viel zusammenbringt und auch an so ein bisschen so utopischeren Ideen, ne? Also die da ja einfach mitschwingen als, das stellen wir jetzt eben auch mal zur Debatte. Also die Frage von, wenn du Arbeitszeitverkürzung machst und das nur gegen Lohnausgleich, dann hast du die Verteilungsfrage direkt mitgestellt. Du hast sozusagen die ganze Frage von Reproduktionsarbeit, wie wird die bewertet in der Gesellschaft gestellt, und du hast diese Frage von Personalplanung und damit wir wollen darüber mitbestimmen in den Betrieben gestellt, weil irgendwie klar sein muss, das muss dann richtig gut durchdacht werden. Ne?
Also die Demokratiefrage hat sie damit.
Die Demokratiefrage im Betrieb. Und da war ich jetzt auf einmal nochmal so ein bisschen so on fire für die Idee, was vielleicht auch daran liegt, dass ich so denke, ja, vielleicht wäre das gerade jetzt echt nochmal so ein total wichtiger Punkt, gerade in den Angriffen von März auf die Arbeitszeitfrage und gerade vor dem Hintergrund, den ihr auch lange besprecht, dieser extremen Verwertungsdruck auf die Arbeit und dieser, dass das System an allen Enden quietscht und die Leute einfach echt nicht mehr können. Da wäre es ja irgendwie eigentlich wirklich nochmal gut, das so zu stärken als ein Konzept oder auch als eine Forderung, weil es irgendwie so klar macht, nee, ey, fuck off mit eurer Arbeitszeitverlängerung. Wir brauchen was ganz anderes, wir als Beschäftigte. Wir müssen jetzt über kurze Vollzeit reden, Punkt.
Ja. Ja.
So stelle ich mir es vor, so wäre das schön. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging, also ob das so ein Konzept ist, an dem du, wie du darüber so denkst.
Also ich habe das ehrlich gesagt gar nicht gekannt. Ich konnte mich auch gar nicht erinnern, dass es diese Kampagne mal gab. Aber ich fand es natürlich auch reizvoll vor dem Hintergrund, was du jetzt gesagt hast, dass da einfach ganz bestimmte andere Themen verhandelt werden, automatisch, ne, mitverhandelt werden. Also ob jetzt die Durchsetzungskraft da ist, naja, danach darf man heutzutage sowieso nicht gehen, was sich durchsetzen lässt und was
nicht. Das stimmt
nicht.
Leider.
Weil dann könnte man gleich aufhören mit jeder Politik, ne? Aber wenn, ich muss noch mal ganz kurz was sagen, noch mal ganz kurz einen ganz kleinen, schnellen Punkt zurück, weil eines der Themen war ja auch die Verschleierung der Klassenverhältnisse in der amtlichen Statistik. Ne? Mhm. Und da hat sie ja ganz, das ist ja einer der zentralen Punkte, den sie macht, dass 90% oder 92% jetzt alle abhängig beschäftigt sind. Und das ist ja eine Kategorie vom Bundesamt für Statistik. Und ich habe das die ganze Zeit ehrlich gesagt nicht so richtig kapiert. Ich dachte, wer sollen jetzt diese 92% sein? Das sind 92% aller Erwerbstätigen in Deutschland. Das ist aber eine Kategorie des Bundesamts für Statistik. Und ich habe dann immer gedacht, wer ist jetzt, sind jetzt die restlichen 8%? Und dann hat sie ja gesagt, die Unternehmer und Unternehmerinnen. Und dann dachte ich, und wo sind dann die Solo-Selbstständigen? Dann habe ich selber nochmal geguckt, die sind natürlich auch in den 8% drin. Das heißt, stellt euch vor, ich bin in der gleichen Kategorie wie Dieter Schwarz, der reichste Mann Deutschlands, ja, also der von Lidl, ne? Ich bin in der gleichen Kategorie wie er. Das finde ich irgendwie unfassbar. Ich bin ja also als Solo-Selbstständige sozusagen, naja, das ist mir erst hinterher klar geworden.
Ja, genau. Auf jeden Fall wichtig, da an der Stelle nochmal das klar zu machen. Genau, da kann man so ein bisschen drüber stolpern erstmal, ne?
Ja.
Ja, und einen anderen Punkt, an dem ich so ein bisschen hängen geblieben bin, jetzt hatten wir ja gerade den Kabinettsbeschluss zur Krankenkassenreform, ne? Und das hakte bei mir so ein bisschen bei dem Interview auch nochmal ein, weil sie sagt ja ganz klar, diese Spaltung, diese Klassenspaltung, die wird ja nicht nur sozusagen in der Lohnarbeitsgesellschaft durch die Unternehmen vorangetrieben, sondern auch durch die Politik, also politische Klasse. Und das erleben wir ja gerade rauf und runter. Und sie auch hat das ja als eine Zuspitzung erlebt, während sie das Buch geschrieben hat. Und sie sagt ja dann auch, ein Teil dieser Zuspitzung ist natürlich klar, all diese hetzenden Diskurse und das gegeneinander ausspielen, aber ja auch dieses künstliche Knapphalten der öffentlichen Kassen, ne? Und dass das natürlich dann weitere Folgewirkungen hat, dass die Leute noch mehr unter Druck kommen und noch mehr das Gegeneinander und die Konkurrenz irgendwie wachsen. Und da bin ich halt jetzt echt nochmal so hängen geblieben bei dieser Krankenkassenreform, wo, also könnte man jetzt viel zu sagen, ne, wie Versicherte vor allen Dingen da jetzt belastet werden und dass wir jetzt alle mehr zuzahlen sollen beim Zahnersatz, bei den Medikamenten und pipapo und dass irgendwie auch die Tarifsteigerungen nicht mehr komplett refinanziert werden sollen. Also x Sachen, über die man reden muss. Aber eine Sache fand ich nochmal besonders krass jetzt, nämlich dass der Bundesfinanzminister Lars Klingbeil ja jetzt dann entschieden hat, den gesetzlichen Kassen entgegen aller Debatten vorher 2 Milliarden Euro pro Jahr nochmal zu entziehen. Und das ist halt so ein typisches Beispiel dafür, ja, wie die jetzt in so einer, die Kassen sind eh in einem totalen Finanzierungsstress. Die Expertenkommission hat gesagt, da muss mehr Geld rein, Steuerzuschuss muss da mehr rein. Und selbst aus der Union kamen solche Forderungen, ja. Hintergrund ist halt, wie die Bürgergeldbeiträge den Kassen refinanziert. Und ein sozialdemokratischer Finanzminister hat nichts Besseres zu tun, als sozusagen seinen Haushalt reinzuhalten, weil der muss konsolidiert werden. Und deswegen ziehen wir jetzt aus den Kassen da nochmal jährlich 2 Milliarden Euro raus, ja. Und das sind so diese Stellschrauben, wo das einfach wieder mal hier im Kleinen, und natürlich sind die Auswirkungen sehr groß, sich so zeigt, wie diese öffentlichen Kassen knapp gehalten werden. Also da, das war jetzt einfach für mich nochmal so ein aktueller Anknüpfungspunkt. Genau.
Ja, mir ging das auch so, dass ich gedacht habe, ja, also von dem Zeitpunkt des Erscheinens des Buches bis jetzt hat sich da sehr viel nochmal bestätigt und zeigt sich auch, wie die Politik selbst spaltet und zur Spaltung beiträgt. Und da muss man sich eigentlich über nichts mehr wundern, was wir derzeit erleben. Gut, Eva, möchtest du noch was ergänzen oder hast du ein Mitbringsel gar dabei?
Ja, also ergänzen jetzt zu dem ganzen Interview nichts mehr, aber ich habe ein Mitbringsel dabei und das wird euch sicherlich interessieren. Wir haben nämlich eine neue Entwicklung beim Thema Debanking und dem Verein Bund der Antifaschisten in Treptow. Wir hatten ja in der letzten Folge über das Debanking gesprochen und den Verein. Und damals haben sie ja noch darum gekämpft, jetzt ein Konto bei der Sparkasse eröffnen zu können in Berlin. Und dann war es tatsächlich so, dass die Sparkasse nach wochenlanger Prüfung das erstmal abgelehnt hat. Also was ich wirklich den Knaller fand. Dann haben sich aber wirklich sehr viele Leute darüber empört und protestiert und auch prominente Leute wie zum Beispiel Gregor Gysi und auch der Bezirksbürgermeister, glaube ich, oder jedenfalls ein SPD-Politiker. Und daraufhin ist die Sparkasse dann zurückgerudert. Aber ich fand es nochmal bemerkenswert, weil sie sozusagen, also ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, muss ich mal ehrlich sagen, dass sie die Kontoeröffnung jetzt verwehren. Und für mich war es nochmal so ein Alarmsignal, dass jetzt selbst eine Sparkasse mit einem Auftrag für das öffentliche Gemeinwohl zu sorgen, das einfach erstmal rundheraus ablehnt. Also wirklich heftig. Von daher kann man nur sagen, man muss richtig gegenhalten, an jeder Stelle möglichst von solchen Fällen.
Und das hilft offensichtlich, zivilgesellschaftlicher Protest. Kann man immer wieder nur erinnern dran.
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe diesmal kein Mitbringsel dabei, beziehungsweise ich verweise auf das Buch, was wir natürlich auch in die Shownotes packen, was Grundlage des Interviews war, mit unserem Gast. Okay, dann würde ich sagen, sind wir am Ende mit dieser Folge. Ich bin gespannt, wie euch diese kleine Formatänderung gefällt. Vielleicht, ihr könnt euch wie immer an uns wenden, uns schreiben an armutszeugnis@rosalux.org. Wir beantworten alle E-Mails, wenn auch nicht immer sofort, aber wir beantworten alle E-Mails und freuen uns auf Rückmeldungen. Ich bedanke mich auch nochmal bei dir, Eva, und natürlich auch bei Andreas für diese Folge und für das Zusammensitzen hier.
Dankeschön, ebenso, und macht's gut.
Tschüss, auf Wiederhören.